Felsen. Was meinen wir, wenn wir einen Menschen mit einem Felsen vergleichen? Wenn wir sagen, dass er wie ein Fels steht? Die Antwort ist nicht schwer. Wir drücken damit seine Festigkeit und Unabänderlichkeit aus. Denn diese ist das hervorstechendste Merkmal der Felsen, die sie besonders geeignet macht, hohe und schwere Gebäude auf ihnen zu errichten. Die Festigkeit eines Menschen ist zweifellos nicht nur eine physische Eigenschaft, sondern beruht vor allem auf einem festen und unveränderlichen Gemüt, das ihn zu einem Felsen macht. Welches geistige Eigentum wird uns durch seine Härte und Festigkeit nützlich? Wärme, gefühlvolle und aktive Neigungen gleichen nicht einem Felsen. Auch Intelligenz, die wächst und immer neue Zweige ansetzt, ist kein Fels. Aber es gibt Dinge in unserem Gemüt, die fest und beständig und dem Wechsel entzogen sind. Einer Redensart nach gibt es harte Tatsachen. Und wir besitzen einen ganzen Schatz davon. Dass 2 mal 2 = 4 ist, die Anziehungskraft der Erde, dass die Sonne Licht und Wärme ausstrahlt oder dass Kolumbus im Jahr 1492 Amerika erreichte. Für viele Gläubige auch die Tatsache, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, dass Gott ist und dass er gut ist, dass Gott den Menschen schuf und dass er in diese Welt kam, um ihn zu retten. Diese und viele andere Fakten sind sicher und unwandelbar in unserem Inneren abgespeichert. Es ist unmöglich, an ihnen zu rütteln. Wir müssen uns ihnen anbequemen. Dienen sie uns aber nicht auch als Grundlage? Beruht nicht unsere ganze Zivilisation auf diesen feststehenden Gesetzen? Und auch das Leben von uns Einzelnen wächst auf grundlegenden Tatsachen, die wir als sicher annehmen. Alle unsere Kenntnisse beruhen auf solchen Fakten. Wo wir irgendeine Beweiskette aufstellen, muss es sich auf Tatsachen gründen. Sind diese fehlerhaft, ist die Kette schwach. Stellen sie sich als falsch heraus, zerreißt sie. Unverrückbare Tatsachen, zu denen wir volles Vertrauen haben, sind unsere geistigen Felsen. Sie verleihen unserem Charakter Festigkeit. Fehlen sie, schwanken wir ohne Grundlage. In dem Maße, wie sie in uns wachsen und wir sicher auf ihnen fußen, erringen wir die Eigenschaften eines Felsens. Wer weiß, ob Felsen immer Felsen gewesen sind, so wie sie jetzt erscheinen, oder ob nicht einige von ihnen allmählich geformt wurden und sich vielleicht noch immer bilden. Die abgelagerten oder geschichteten Felsen, wie sie genannt werden, bilden sich im Laufe von Jahrmillionen durch das Absetzen kleiner Partikel auf dem Meeresboden, die sich nachher fest miteinander verbinden. Und gibt es nicht auch Tatsachen, die heute bestehen, an die gestern aber noch nicht zu denken war, die dieses Jahr klar zutage liegen, letztes Jahr noch nicht? Geschichtliche Fakten bilden auf diese Weise jeden Tag und jedes Jahr neue Ablagerungen. Aber die Summe aller Tatsachen der Geschichte kann sich doch nach und nach verändern, wenn man von einem späteren Zeitpunkt aus auf sie zurückschaut. Sie zeigt dann einen Plan oder eine durchgreifende Ordnung, die nicht erkennbar war, solange die Tatsachen gesammelt wurden. Diese Veränderung wird noch viel offensichtlicher im Hinblick auf natürliche Tatsachen. Wie lange haben wir schon aufgehört, bewusst zu registrieren, dass die Erde sich heute, gestern und vorgestern um ihre Achse gedreht hat, dass die Sonne scheint, das Gras wächst, das Vieh frisst und so weiter. Und ebenso steht es um das Geschehen des menschlichen und göttlichen Lebens. Wir sammeln als gläubige Menschen nicht dauernd Beispiele, welche die Güte des Herrn beweisen, sondern nehmen es als Tatsache an, dass
der Herr gut ist gegen alle und seine Barmherzigkeit über allen seinen Werken liegt.
Fakten haben für uns das Aussehen aufeinander folgender Ablagerungen verloren und zeigen sich selbst als eine kompakte Struktur, durchzogen von verschiedenen, klar abgezeichneten Elementen. Die Bibel handelt nicht vom weltlichen, sondern vom geistigen Leben. Wenn sie vom Felsen spricht, so meint sie insbesondere die feststehenden Tatsachen in Bezug auf den Herrn, den Himmel und die Erlösung. Wir sind wie Felsen im Sinne der Bibel, wenn wir einen festen Begriff von diesen ewigen Wahrheiten haben und unsere Denk- und Lebensgewohnheiten sicher darauf beruhen. Wessen Denken umgreift, oder besser, wessen Denken enthält die ganze absolute und ewige Wahrheit? Das Denken des Herrn und des Herrn allein.
Er ist der Fels, sein Werk ist vollkommen, denn alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Wahrheit und ohne Ungerechtigkeit, gerecht und wahrhaft ist er. Verlasst euch auf den Herrn immerdar, denn Gott der Herr ist ein Fels ewiglich.
Welche Eigenschaft des Herrn wird uns in allen Stellen, wo er ein Fels genannt wird, vor Augen geführt? Ist es seine zärtliche Liebe? Kaum. Vielmehr seine feststehende, unveränderliche Wahrheit. Wir erinnern uns, dass der Herr von einem Felsen spricht, auf dem er seine Kirche bauen werde.
Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete: Selig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche gründen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.
Der Fels ist die Wahrheit, gegründet auf der festen Überzeugung in den Herzen seiner Jünger, dass Jesus der Sohn Gottes, das heißt Gott in seinem Menschlichen ist. Dies ist die grundlegende Wahrheit der Christenheit, auf der alles andere beruht. Die Worte des Herrn lesen sich so, als ob Petrus der Fels sei, aber nicht der Jünger persönlich ist gemeint, sondern Petrus als die Verkörperung dieses festen Glaubens an den Herrn, weil Petrus vom Herrn auserwählt worden war, dieses Element der Kirche darzustellen, benannte er ihn Kephas oder Petrus, was so viel heißt wie Stein oder Fels.
Jesus aber sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in den Schriften, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fallen wird, den wird er zermalmen. Und da die Hohepriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, verstanden sie, dass er von ihnen redete.
Die Priester und Pharisäer waren die Bauleute der Kirche ihrer Zeit. Welchen Eckstein aber verwarfen sie? Die göttliche Wahrheit des Wortes Gottes. Und besonders die grundlegende Wahrheit, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Die ewige Wahrheit wird sicher die Oberhand gewinnen. Aber wenn wir ihr Widerstand leisten, sowohl in geistigen wie in physischen Dingen, kann das nur dazu führen, dass wir uns selbst verletzen. Denken wir an das Gleichnis von dem Hause, das auf einen Felsen gebaut wurde.
Und der Regen fiel, und die Flut kam, und die Winde wehten und stießen wieder das Haus. Doch es fiel nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet.
Das geistige Haus eines Menschen ist der Zustand seines Gemüts und seines Lebens, in dem er sich sicher und zu Hause fühlt. Der Sturm, der seine Stärke prüft, bedeutet Versuchung, mit ihrem Sturm falscher Gedanken. Eine lebendige Überzeugung von den ewigen Wahrheiten des göttlichen Wortes, was den Herrn selbst, seine Vorsehung, den Himmel und so weiter anbelangt, schafft eine Grundlage, die nicht erschüttert werden kann, sondern ihre Stärke erst recht in den Zeiten der Versuchung zeigt. Wir gewinnen sie, indem wir die Gebote des Herrn tun. Denn das Tun der Worte des Herrn bringt uns in lebendige Beziehung zu ihm, der wahre Felsen und Eckstein ist. Wir lesen über die Steine, die zum Bau des Tempels benutzt wurden.
Da das Haus gebaut ward, waren die Steine zuvor ganz zugerichtet, dass man keinen Hammer, noch Beil, noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte.
Und an einer anderen Stelle?
Wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst du ihn nicht von behauenen Steinen bauen. Denn wenn du mit einem Meißel darüber fährst, wirst du ihn entweihen.
Die Bedeutung dieser Sätze liegt darin, dass unser religiöser Glaube und unser Gottesdienst aus ursprünglichen Wahrheiten gebildet werden müssen, wie wir sie vom Herrn in seinem Wort empfangen, ohne dass wir sie verzerren und zurechtstutzen, damit sie uns selbst passen. Denken wir auch daran, wie in der Wüste
Mose seine Hand aufhob und den Fels zweimal mit seinem Stabe schlug. Da ging viel Wasser heraus, das die Gemeinde trank und ihr Vieh.
Und wieder lesen wir:
O, dass mein Volk auf mich gehört hätte und Israel in meinen Wegen gewandelt wäre. Mit Honig aus dem Felsen würde ich sie gesättigt haben.
Der Felsen ist die unwandelbare Wahrheit des göttlichen Wortes, dem Anschein nach streng und hart. Wasser und Honig sind Erfrischung und Süßigkeit, welche der Fels in sich für uns aufgespeichert hat. Im Gleichnis vom Sämann hören wir, dass etwas vom Samen auf steinigen Grund fiel, und der Herr erklärt dazu:
Der aber, der auf das Steinige gesät worden, ist der, welcher das Wort hört und es alsbald mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich. Er ist wetterwendisch. Wenn Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen kommt, nimmt er sogleich Anstoß.
Hier lässt das Steinige an etwas weniger Himmlisches denken. Ein harter, liebloser Zustand des Gemüts wird dargestellt, der nur ein verstandesmäßiges Interesse am Wort des Herrn hat, seine Lehren als reine Tatsachen empfängt, aber ohne Liebe zu ihnen, die ihm in Zeiten der Versuchung Kraft verleihen könnte. Und weiterhin finden wir diesen Vers:
Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?
Kann der Fels der göttlichen Wahrheit das göttliche Wort in Stücke brechen? Schwerlich. Aber es mag sein, dass wir Falschheiten angenommen und für wahr gehalten und darauf gebaut hatten, als seien sie solide Felsen. Vor dem Worte des Herrn fallen sie aber in Stücke. Felsen in diesem Vers bedeuten also solche Falschheiten. So verstehen wir auch die Bedeutung jener Feststellung in der Offenbarung, dass Menschen
sich in den Klüften und Felsen an den Bergen verbargen und zu den Bergen und Felsen sprachen: Fallet über uns und verbergt uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes.
Es sind sicherlich nicht die Guten, die sich vor dem Herrn verbergen wollen, sondern die Bösen. Und es handelt sich hier nicht um die Felsen der Wahrheit, sondern des Falschen, mit denen sie sich zu tarnen und zu rechtfertigen suchen. Wir erinnern uns, dass das jüdische Gesetz befahl, dass Menschen für gewisse Verbrechen gesteinigt werden sollten. Wie alles andere, so waren auch die Strafen in der jüdischen Kirche vorbildend. Sie waren Bilder der unvermeidlichen geistigen Folgen verschiedener Abarten des Bösen. Die Steinigung bildete die Auslöschung des geistigen Verständnisses vor, die durch die Zügellosigkeit falscher Gedanken zustande kam. Und die Verbrechen, die diese Strafen nach sich zogen, waren Vorbildungen der geistigen Verbrechen, die in der Verfälschung des Wahren bestehen. Die Steinigung lässt auch an die Beseitigung des Falschen durch die strikte Anwendung des Wahren denken.
Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie an einem Stein zerschmettert.
Die Anfänge eines unschuldigen Lebens sind durch Falschheiten zerstört worden. Wohl dem, der die Anfänge des Bösen mit der Kraft des göttlichen Wortes zerstört.